Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19 Mariam.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahjo, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahjo Johannes an. O Jahjo, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 5. August 2023, gleich dem 14. Mordad 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Systematische Korruption in den USA«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian setzt seine Konsultationen in Pakistan fort. Jemens Ansarullah. Gespräche mit Saudi-Arabien laufen weiter. China schickt Spitzendiplomaten zur Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian setzt seine Konsultationen in Pakistan fort. Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat am Freitag seinen pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari in der pakistanischen Stadt Karachi getroffen. Bei diesem Treffen brachte der Außenminister der Islamischen Republik Iran seine Zufriedenheit mit den Ergebnissen seiner Treffen mit seinem pakistanischen Amtskollegen und anderen hochrangigen pakistanischen Regierungsverantwortlichen zum Ausdruck und bezeichnete die Gespräche zwischen den Delegationen der beiden Länder als fruchtbar. Amir Abdullahian erklärte, dass die Islamische Republik Iran immer ein Wohltäter der Regierung und der Nation Pakistans war und sein wird. Er drückte seine Zufriedenheit über den Verlauf der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den letzten Jahren aus und betonte, dass diese Beziehungen auf dem richtigen Weg seien. Bei diesem Treffen bezeichnete der pakistanische Außenminister auch die Ergebnisse des Besuchs des iranischen Außenministers und seine Gespräche mit hochrangigen Verantwortungsträgern Pakistans als erfolgreich. Bilawal Bhutto Zardari sagte, die Erfolge, die wir in den letzten Monaten in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern erzielt haben, waren beeindruckender und effektiver als in den vergangenen Jahren. Und wir haben tatsächlich den Grundstein für den weiteren Ausbau der Beziehungen gelegt. Außerdem fand am Freitagabend eine Konferenz über Investitionsmöglichkeiten zwischen Iran und Pakistan in Anwesenheit des iranischen Außenministers sowie der Verantwortungsträger aus Karachi und Geschäftsleuten beider Länder statt. Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte bei dieser Konferenz die geografische Lage der beiden Häfen Chobahar in Iran und Gwadar in Pakistan ist eine der Kapazitäten, die genutzt werden können, um die bilaterale und regionale sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken. Amir Abdullahian fügte hinzu, die Volkswirtschaften Irans und Pakistans ergänzen sich. Beispielsweise kann Pakistan den Bedarf Irans im Agrarsektor und Iran kann Pakistans Energiebedarf decken. Amir Abdullahian betonte, der iranisch-pakistanische Handel sei gewachsen und habe mehr als 2 Milliarden 300 Millionen Dollar erreicht. Jemens Ansarullah. Gespräche mit Saudi-Arabien laufen weiter. Angaben der jemenitischen Ansarullah-Bewegung zufolge würden die Verhandlungen mit Saudi-Arabien fortgesetzt und der omanische Vermittler unternehme große Anstrengungen, um sie voranzubringen. Ali Al-Rahum, ein Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, sagte Al-Mayadin am Freitagabend, dass die Aussetzung der Gespräche mit Saudi-Arabien auf humanitäre Probleme wie die Wiedereröffnung von Flughäfen und Seehäfen und die Zahlung von Gehältern an jemenitische Mitarbeiter zurückzuführen sei. Es sei Saudi-Arabien, das die Angriffe auf den Jemen anführe, und es sei an der Zeit, den Boden für den Frieden zu glätten, fügte Al-Rahum hinzu. In diesem Zusammenhang gab Abdul Qadir al-Murtaza, der Leiter des Gefangenenkomitees der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung, letzte Woche bekannt, dass Söldner bei der Umsetzung der Vereinbarung über den Austausch von 1400 Gefangenen Hindernisse schafften und fügte hinzu, dass sie die Frage des Gefangenenaustauschs missbrauchen und es nicht ernst nehmen. Er sagte, vor einem Monat hätten Sana'a und die saudisch geführte Koalition kurz vor einer Einigung über den Austausch von 1400 Gefangenen gestanden, doch die Söldner hätten es in entscheidenden Moment verhindert. Bisher wurden rund 900 Gefangene zwischen den Konfliktparteien im Jemen ausgetauscht. In den letzten Monat fanden in Oman Gespräche zwischen der Regierung von Sana'a und der zurückgetretenen Regierung des Jemen über den Austausch von Gefangenen statt, die jedoch ergebnislos endeten. Am 26. März 2015 startete die von Saudi-Arabien geführte Kriegskoalition massive Angriffe auf den Jemen mit der Absicht, die zurückgetretene jemenitische Regierung an die Macht zurückzubringen. Doch diese Länder erreichten ihre Ziele nach 7 Jahren nicht und mussten einen Waffenstillstand akzeptieren. China schickt Spitzendiplomaten zur Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien. Den Angaben des chinesischen Außenministeriums vom Vortrag zufolge wird Li Hui, Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten, zur Teilnahme an der internationalen Ukraine-Konferenz in die saudische Stadt Jeddah am Mittelmeer reisen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin teilte dazu in einer Erklärung mit: China ist bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um eine konstruktive Rolle bei der politischen Lösung der Ukraine-Krise zu spielen. Im saudischen Jeddah beginnt heute eine 2-tägige Ukraine-Friedenskonferenz. In einer vorab verbreiteten Erklärung hieß es aus Riad, Ziel des Treffens sei es, einen politischen und diplomatischen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Das Treffen findet demnach auf Beraterebene statt. Mehr als 30 Staaten, unter anderem die USA, China, EU-Länder, Großbritannien, Chile, Indonesien, Ägypten und die Türkei, nehmen an der Konferenz auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater teil. Mit dabei ist natürlich auch die Ukraine, nicht aber Russland. Der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, wird Berlin vertreten. Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte kürzlich auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg gesagt, Moskau sei zu Friedensgesprächen bereit, der Westen wolle jedoch nicht, dass solche Gespräche geführt würden. Ukraine werden ohne Russland weiterhin Getreide über das Schwarze Meer exportieren. Laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksiy Danilov, wird das Land weiterhin Getreide verladen und über das Schwarze Meer ohne Russland transportieren. Danilov erklärte am Freitag in Kiew, wir messen dem Rückzug Russlands aus diesem Abkommen die geringste Bedeutung bei, weil wir in dieser Angelegenheit keine Beziehungen zu ihnen unterhalten. In einem Interview mit Radio Ukraine fügte er hinzu, wir werden tun, was nötig ist, und wir werden Schiffe mit Getreide dorthin schicken, wo wir es für nötig halten. Wir bitten niemanden um Erlaubnis. Das Abkommen war am 22. Juli 2022 auf die Initiative der Türkei und der UNO in Istanbul unterzeichnet worden, um trotz des russischen Angriffskriegs die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Es wurde dreimal jeweils immer um 2 Monate kurz vor dem Auslaufen verlängert. In den letzten 2 Monaten versuchte die türkische Regierung, dieses Abkommen zu verlängern. Doch aufgrund der Unzufriedenheit Russlands mit der Umsetzung der von Moskau gewünschten Bedingungen wurde die Verlängerung ausgesetzt. Die Getreideausfuhr über das Schwarze Meer soll zur globalen Ernährungssicherheit führen. Der russische Präsident Wladimir Putin schrieb in einem auf der Webseite des Kremls veröffentlichten Artikel, das Getreideabkommen wurde nicht für humanitäre Zwecke umgesetzt und diente nur der Bereicherung Amerikas und Europas. Der russische Präsident schrieb, während der einjährigen Umsetzung des Getreideabkommens verließen 32,8 Millionen Tonnen Fracht die Ukraine. Mehr als 70% davon gingen in reiche Länder und nur weniger als 1 Million Tonnen Fracht erreichen die ärmsten Länder Afrikas. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 25 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Rusbeh Ne'matullahi mit dem Titel Lahze-e Raftan, das heißt, der Moment des Abschieds.
اگه خسته شدی باشه برو یادم حرفای تو رو سخت نگم این گله ها رو نمیخواستی که من با تو بیام حق بده تا از تو بخوام کم کنیم فاصله ها رو ببین حال منو گاهی فقط کم نمیشه چیزی ازت بی تو ببین از همه خستم منو تنها نزار سخت برام بی تو ببین میلرزه صدا یعنی هنوز عاشقت هستم تموم نمیشه غمای آدمای دل سپرده برو گریه نکن حیف چشات سهم من خاطره هات سخته برام لحظه رفتن تو نگفتی به مسافری حالا که مجبوری بری گریه نکن به خاطر من برو گریه نکن حیف چشان سهم من خاطرهات سخت برام لحظه ی رفتن تو نگفتی به مسافری حالا که مجبوری بری گریه نکن به خاطر من چشات سهم من خاطرهات سخت برام لحظه گرفتن تو نگفتی به مسافری حالا که مجبوری بری گریه نکن به خاطر من برو گریه نکن حیف چشات سهم من خاطرهات سخت برام لحظه گرفتم تو نگفتی به هم مسافری حالا که مجبوری بری گریه نکن به خاطر من گریه نکن به خاطر من
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Liebe Hörerfreunde, wir bringen auch heute eine Fabel aus dem Werk Kelilo Demne. Danach werden wir wieder ein persisches Sprichwort erklären. Ein Falke war während der Jagd versehentlich von einem Pfeil getroffen worden. Er sank in der Nähe eines Hühnerstalls zu Boden. Eines der Hühner hörte ihn ächzen und kam herbei. »Lieber Falke, brauchst du Hilfe?« Der Falke aber rief, »Wenn ich mir von jemandem helfen lassen will, dann auf keinen Fall von dir. Geh weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Du stellst dich nur freundlich.« Das Huhn fragte verwundert, »Wie kommst du darauf? Warum magst du mich nicht?« Der Falke, »Ich möchte mit einem undankbaren Wesen wie dir nichts zu tun haben.« Das Huhn war immer noch nicht schlau. »Wieso undankbar? Was wirfst du mir da vor? Ich bin ein einfaches Haustier und du bist ein wilder Vogel. Wer nicht logisch spricht, ist ungerecht. Wieso nennst du mich undankbar?« Da krächzte der Falke, »Die Menschen behandeln dich gut, füttern dich und bereiten dir ein gemütliches Lager. Aber du zeigst dich nicht erkenntlich dafür. Und wenn sie dich einfangen wollen, versuchst du ihnen davon zu laufen und führst dich wilder auf als jeder Vogel, der in der Wildernis lebt. Aber wir Falken sind da anders. Wir sind wilde Tiere, aber wir bleiben dem Menschen, der uns füttert, treu und gehorchen ihm. Wir fliegen ihm niemals davon und sind besser als Stahlhühner.« Das Huhn verteidigte sich. »Du hast deine Gründe vorgebracht. Jetzt lass mich reden. Manchmal fällen Leute ein falsches Urteil über andere, weil sie nicht gut informiert sind. Sie urteilen nach dem äußeren Schein. Du hast denselben Fehler gemacht. Du hast nur gesehen, dass ich vor den Menschen geflohen bin, aber du weißt nicht, weswegen. Die Menschen geben dir Futter und du fängst für sie Beutetiere. Sie geben mir Wasser und Körner und ich lege Eier für sie. Bis dahin gibt es also keinen Unterschied zwischen dir und mir. Aber hör zu, wenn sie dich rufen, hat es einen Grund, dass du ihnen zuhörst. Aber ich habe auch meine Gründe wegzulaufen, wenn sie mich rufen.« Das Huhn fuhr fort. »Du hast niemals einen gerösteten Falken über einem Feuer gesehen, nicht wahr? Deshalb machst du dir auch keine Sorgen. Aber ich habe schon vieles gezupfte Federvieh auf dem Spieß über dem Feuer erblickt. Deshalb fürchte ich um mein Leben und suche das Weite. Du würdest den Menschen nicht mehr nahe kommen, wenn du nur einen der Kameraden auf einem Bratspieß gesehen hättest. Du würdest von einem Berg zum nächsten flüchten, so wie ich von einem Dach zum anderen fliehe.« Da gab der Falke dem Huhn recht und gestand, »Ich habe nur den äußeren Schein der Dinge gesehen, wirklich. Keiner sollte oberflächlich urteilen. Manchmal denken wir, jemand macht etwas falsch, aber wenn wir der Sache nachgehen, sehen wir, dass sie im Recht sind.« Nun sind wir bei unserer zweiten Geschichte, anhand derer wir ein Sprichwort verständlich machen wollen, angelangt. Das Sprichwort lautet: Ta bekhahi begui khar nistam, sat kharvar bar pushtat gozashtand. Die Übersetzung heben wir uns für den Schluss auf. Unsere heutige Geschichte stammt aus längst vergangenen Zeiten. Der Gouverneur eines Gebietes wollte gegen den eines anderen in den Krieg ziehen. Er befahl, dass jeder, der ein Pferd hat, es herbeibringen soll, damit seine Soldaten in den Kampf ziehen und Proviant und Waffen mitnehmen könnten. Die Untertanen lieferten ihre Pferde nur ungern beim Gouverneur ab, denn sie brauchten es selber. Die Zahl der Pferde reichte nicht aus, um den Krieg zu ziehen. Da beriet der Gouverneur sich mit seinen Leuten, und so ordnete er an, dass auch alle Esel herbeizubringen seien.
Die Leute des Gouverneurs zogen aus, und wo immer sie einen Esel antrafen, warfen sie ihm das Zaumzeug um und brachten ihn zum Palast. Sie klopften an alle Häuser an und befahlen jedem, der auf einen Esel tritt, sofort abzusteigen. Jeder versuchte wenigstens einen seiner Eseltiere für sich zu behalten. Aber wenn der Esel dann sein Ja, Ja aus dem Versteck ertönen ließ, gab es Ärger. Die Leute helfen einander beim Esel verstecken, und wer sich an jemandem rächen wollte, der verriet, wer wo einen Esel versteckt hält. Weit entfernt von diesem Durcheinander passte ein Hund auf eine Schafsherde auf. Er rannte hin und her, um rechtzeitig festzustellen, ob sich ein Wolf der Herde nähert. Unterdessen saß der Schäfer im Schatten eines Baumes und war zuversichtlich, dass sein treuer Hund gut auf die Herde Acht gibt. Der Hund ließ seine Augen bis in weite Fernen umherschweifen. Da sah er ein Tier herbeigerannt kommen. War es ein Wolf? Oder vielleicht ein Hund? Oder? Er ging in Abwehrstellung. Wer dieses Tier auch sein würde, er würde ihm die Zähne zeigen. Da erkannte er in der herannahenden Staubwolke einen Fuchs und atmete auf. Ein Fuchs konnte ja den Schafen nichts antun. Aber den Fuchs konnte der trotzdem nicht leiden. Deshalb wollte er ihn necken. So begrüßte er ihn: »Hallo, Herr Fuchs, was machst du denn hier? Du hast es aber eilig.« Der Fuchs rief außer Atem: »Hast du denn nicht gehört, was los ist? Die Leute des Gouverneurs sammeln alle Esel ein. Die wollen sie beladen und in den Krieg mitnehmen.« Der Hund lachte von ganzem Herz: »Die wollen Esel zusammentreiben. Na und? Du bist doch kein Esel, oder? Warum bist du dann weggelaufen? Nicht, dass du auch ein Esel bist und ich wusste nichts davon.« Der Fuchs sagte: »Ich weiß selber, dass ich kein Esel bin. Aber ich dachte, die nehmen so viel Esel gefangen, da habe ich Angst bekommen, Leute, die mich nicht mögen, werden mich auch als Esel abstempeln. Bis ich dann nachgewiesen habe, dass ich gar keiner bin, haben sie mir schon hunderte Lasten aufgeladen.« Der Hund wollte den Fuchs tüchtig aufziehen und sagte: »Wirklich? Nicht umsonst heißt es, dass der Herr Fuchs sehr klug ist. Ich glaube, du hast recht. Am besten lasse ich mich auch nicht blicken und bleibe hier vor der Stadt, sonst könnte es sein, dass sie mich auch für einen Esel halten und mich 100 Lasten auf dem Buckel binden.« »Das Sprichwort, bis du sagen willst, ich bin doch kein Esel, haben sie dir schon 100 Lasten aufgeladen, verwendet jemand, der übervorsichtig ist, von vornherein bei einer Sache nicht mitmachen will und bevor sie die anderen über ihn beschweren, abwehren will.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sir Lore Arili mit dem Titel »Otashe Ishq«, auf Deutsch Feuer der Liebe.
در دل و جان خانه کردی، عاقبت در دل و جان خانه کردی، عاقبت هر دو را دیوانه کردی. آمدی کاتش در این عالم زنی، وانگشتی تا نگردی، عاقبت آمدی کاتش در این عالم زنی، وانگشتی تا نگردی، عاقبت. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Systematische Korruption in den USA. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag wird der Zustand der Korruption in den USA untersucht. Basierend auf den vorliegenden Unterteilungen können in jeder Gesellschaft zwei Arten von Korruption, systemische oder systematische, auftreten. Es sollte bekannt sein, dass die beiden Definitionen von Korruption, nämlich systemische Korruption und systematische Korruption, vom Wortschatz her ähnlich sind, aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Systemische Korruption bezieht sich auf ein korruptes und korrumpierbares System, aber mit systematischer Korruption ist ein Netzwerk und kollektives Handeln für Korruption gemeint. Tatsächlich bezieht sich systemische Korruption auf die Korruption des Systems und systematische Korruption auf die organisierte Aktion zur Korruption. Systemische, institutionelle Korruption ist eine Art Korruption, die hauptsächlich aufgrund der Schwäche einer Organisation oder eines Prozesses auftritt und in der Regel mit verantwortlichen Beamten zusammenhängt, die innerhalb des korrupten Systems handeln. Man kann sagen, dass systemische Korruption dann vorliegt, wenn Korruption die Prozesse des Systems ungehindert infiziert hat und kein Überwachungsmechanismus überhaupt in der Lage ist, das Vorkommen von Korruption festzustellen, es der Justizbehörde zu melden und die Öffentlichkeit zu informieren. Allerdings hat der Begriff systematische Korruption oder Netzwerkkorruption ein ähnliches Vokabular wie systematische Korruption, hat aber eine andere Dimension und bedeutet die Existenz einer Reihe koordinierter Aktionen einiger Beamter und einflussreicher Personen in verschiedenen Verwaltungs- und Bürokratieabteilungen des Landes, die manchmal sogar Einfluss auf den Bereich der Entscheidungsfindung und Regulierung von Exekutivgesetzen und Vorschriften nehmen. Korruption in den USA ist zu einem großen Problem für das amerikanische Volk geworden, da verschiedene Ebenen der Entscheidungsfindung und Entscheidungsinstitutionen unterwandert sind und hochrangige Politiker und Wirtschaftsvertreter dieses Landes in dieses ungewöhnliche Phänomen verwickelt sind. Basierend auf den Definitionen von systemischer Korruption und systematischer Korruption besteht die Ansicht, dass Korruption in den USA eine Kombination aus systemischer und systematischer Korruption ist, so dass die Prozesse und Strukturen selbst mit Korruption infiziert sind, die nicht überwacht werden kann. Und im Bereich Korruption ist ein Bündel konzentrierter Maßnahmen erkennbar. Obwohl das Thema Korruption in den USA seit Jahren als eines der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen in diesem Land existiert, kam es jedoch im offiziellen Raum erst im Jahr 2020 im Rahmen der US-Präsidentschaftsdebatten zwischen Donald Trump von der Republikanischen Partei und Joe Biden von der Demokratischen Partei heftig zur Sprache. Die letzte Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, den beiden Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020, war Anlass für umfangreiche Enthüllungen, wo den beiden großen Parteien Korruption und Ineffizienz vorgeworfen wurde. Die Darstellung eines Selbstretters und völlig korrupten Gegners war der Hauptinhalt der Trump-Biden-Debatte. Nach dem Ende des letzten Fernsehduells betonten viele Medien und Experten in der Analyse dieser Debatte, dass es in der US-Geschichte bisher noch nie so viele Offenlegungen über Korruption gegeben habe. Die Korruption, die die Kandidaten bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 eingestanden haben, ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum oder ein paar Jahre beschränkt, sondern sie existiert seit Jahren in unterschiedlichen Dimensionen in den beiden großen Parteien des Landes, also der Republikanischen und der Demokratischen Partei. Obwohl die amerikanischen Wahlkampfdebatten immer eine Gelegenheit sind, sich Konkurrenten gegenseitig der Korruption zu beschuldigen und sich gegenseitig fertig zu machen, um Stimmen zu gewinnen, hat Korruption jedoch in diesem Land eine lange Geschichte und weitreichende Dimensionen, von denen nur ein Teil in die Medien durchsickert. Eines der großartigsten Beispiele für Finanzkorruption in den Vereinigten Staaten wurde im Dezember 2008 enthüllt, als der große Kapitalist Bernard Madoff wegen Korruption und Finanzbetrugs verhaftet wurde. Madoff, ein Börsenmakler und Anklageberater, nutzte ein Ponzi-Schema-System, um über einen Zeitraum von 15 Jahren rund 65 Milliarden US-Dollar zu erschwindeln. Eine beispiellose und erstaunliche Summe, die ihn zum größten Finanzbetrüger der Welt machte und ihm den Titel Frankenstein der Weltfinanzen einbrachte. Ein Ponzi-Schema-System ist ein Betrugstrick, bei dem ein Betrüger oder Ponzi-Intrigant ahnungslosen Menschen verspricht, dass er mit diesem Geld arbeiten und unkonventionelle und garantierte Gewinne zahlen wird, wenn sie ihm ihr Geld geben. Aber die Wahrheit ist, die Gewinne der alten Investoren werden mit dem Geld der neuen Investoren bezahlt, was nur eine Art Geldspiel ist. Bei diesem Trick werden regelmäßig Zinsen gezahlt, um mehr Investoren für das System zu gewinnen. Aber irgendwann, wenn es dann keine neuen Investoren gibt, die Geld in dieses System pumpen könnte, scheitert der Plan. Am Ende läuft der Ponzi-Intrigant mit dem Geld der Anleger davon und alles, was übrig bleibt, ist eine große Zahl von Verlierern. Das Ausmaß von Madoffs großer Korruption war so groß, dass viele Analysten Bernard Madoff immer noch als einen der Hauptfaktoren für die Finanzkrise von 2007 und 2008 in den USA betrachten. Eine Krise, die eine tiefe Rezession in der US-Wirtschaft auslöste und viele US-Unternehmen in die Pleite trieb. Natürlich begrenzt sich die Korruption in den USA nicht nur auf Madoff, sondern er ist nur ein Beispiel für die korrupte Struktur der US-Wirtschaft. Alan Stanford ist ein weiteres Beispiel. Er, der Chef des berühmten und großen Stanford-Unternehmens, erlangte durch Betrug und Unterschlagung in 20 Jahren ein riesiges Vermögen. Stanford wurde 2012 wegen der Veruntreuung einer unglaublichen Summe von 7 Milliarden US-Dollar zu 110 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Die korrupte Struktur und die bestehenden Mängel in der Finanz- und Wirtschaftsstruktur der USA haben dazu geführt, dass dieses Land laut internationalen Statistiken das zweitgrößte Land der Welt in Bezug auf Finanzgeheimnisse ist. Laut der Hiscox-Meinungsumfrage gaben 4 von 10 amerikanischen Arbeitnehmern an, dass sie im Laufe ihrer Berufslaufbahn mindestens 2 oder mehr Fälle von Unterschlagung und Diebstahl gesehen und erlebt haben. Diese finanziellen Missbräuche, die auf 50 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt werden, haben die finanzielle Gesundheit amerikanischer Büros und Unternehmen überschattet. Es ist klar, dass in den meisten Fällen dieser finanziellen Missbräuche und Korruptionen die einfachen Mitarbeiter nicht als Hauptschuldige angesehen werden können, da Statistiken zeigen, dass in 85% der Fälle finanzielle Korruption und Unterschlagung von Personen auf Führungsebene oder höher begangen wurden. In den von den Medien in den USA veröffentlichten Listen werden auch die Namen vieler Richter, Staatsbeamter und Bundesbeamter aufgeführt, die Finanzkorruption begangen haben. Nun ein Jahr vor US-Präsidentschaftswahl 2024 werden nacheinander zahlreiche Rechtsfälle gegen Donald Trump, den möglichen Kandidaten dieser Wahlrunde, eröffnet und bearbeitet. Ex-US-Präsident ist in mehreren Fällen angeklagt. Anfang April wurde Anklage gegen ihn in New York erhoben. Grund dafür sind Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die Trump falsch deklariert haben soll. Rechtsexperten der New York Times halten im Maximalfall gar eine Haftstrafe von 4 Jahren für möglich. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Der Prozessauftakt ist für März kommenden Jahres geplant. Im Mai wurde der Ex-Präsident bereits in einem anderen Fall wegen sexuellen Missbrauchs einer Kolumnistin verurteilt. Seit letztes Jahr, als gefordert wurde, Trump wegen Finanz- und Verwaltungskorruption in den Vereinigten Staaten strafrechtlich zu verfolgen, wurde im US-Repräsentantenhaus ein Untersuchungsausschuss gebildet, mit dem Auftrag, verschiedene Aspekte der Korruption Trumps und seiner Regierung in 37 Korruptionsfällen zu untersuchen. Nur in einem der von diesem Ausschuss veröffentlichten Dokumente wurde nachgewiesen, dass der amerikanische Geheimdienst unter verschiedenen Vorwänden mehr als 1,4 Millionen Dollar an Trumps Holding gezahlt hat.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.